Im Kapitel 33 geht es um Wärmekraftmaschinen. Eine Wärmekraftmaschine ist zum Beispiel eine Dampfmaschine oder auch ein normaler Verbrennungsmotor. Und in beiden Fällen wird irgendwas verbrannt, entweder Kohle oder Benzin. Und durch diese Verbrennung entsteht Wärme. Und diese Wärme wird dann eben im Endeffekt in mechanische Arbeit umgewandelt. Typischerweise beruhen solche Wärmekraftmaschinen auf Gasen. Oder zumindest man behandelt die Substanzen als meistens sogar ideale Gase. Und es gibt jetzt so ein paar Standardprozesse, die man dann auf verschiedene Art und Weise zusammensetzen kann, um dann eben einen thermodynamischen Zyklus zu erhalten, wo dann am Ende eben eine mechanische Arbeit rauskommt, während natürlich die ganzen fundamentalen thermodynamischen Funktionen wieder zu ihrem ursprünglichen Wert zurückkommen. Ja, wir werden jetzt hier die vier Standardprozesse beschreiben. Und ja, der erste Prozess ist dann einfach bei konstantem Volumen ein Prozess. Da wird dann dem Gas Wärme zugeführt, sodass also die Temperatur ansteigt von, sagen wir mal, einer Temperatur T1 zu einer Temperatur T2. Und dann, ja, ist, wenn keine mechanische Arbeit gemacht wird, dann wissen wir, dass die Wärmemenge Q gleich die Änderung Delta E der inneren Energie ist. Und wir können jetzt hier auch annehmen, dass das CV konstant ist, weil wir immer in derselben Phase bleiben, in der gasförmigen Phase. Dann ist es also CV mal T2 minus T1. Und wenn wir dann noch jetzt das ideale Gasgesetz verwenden, können wir die Temperaturen eliminieren und stattdessen dann den Druck verwenden. Und ja, dann bekommen wir das Endergebnis CV geteilt durch NKB mal V0 mal die Differenz der beiden Drücke. Ja, der nächste Prozess wäre dann ein Prozess bei konstantem Druck. Wir haben also wieder ein Gas, ein Teilchen und haben jetzt eben einen konstanten Druck P0. Wir tun jetzt trotzdem irreversibel den externen Druck leicht ändern. Und das heißt, wir können ihn bloß ein ganz bisschen ändern. Also wir haben jetzt einen externen Druck, der dann also der Gleichgewichtsdruck ist P0 plus minus ein gewisses Epsilon. In diesem Fall die mechanische Arbeit natürlich, die geleistet wird, dadurch, dass man diesen Druck um ein Epsilon erhöht oder erniedrigt, das dann natürlich, nehmen wir an, der Druck bleibt konstant, also das ist dann P0 mal die Differenz der Volumina und ja, hier ist es noch mit dem Minuszeichen versehen. Dann können wir natürlich auch berechnen die Änderung der inneren Energie. Die ist natürlich wie immer, nicht wahr, gegeben durch CV mal die Temperaturdifferenz. Und ja, da können wir dann auch wieder das ideale Gasgesetz verwenden und die Temperatur eliminieren und stattdessen dann die Volumina verwenden. Und ja, dann schließlich, wenn wir Energieerhaltung verwenden, dann wissen wir in dem Fall, dass die zugeführte Wärmemenge des Q ist die Änderung der inneren Energie minus der mechanischen Arbeit. Und wenn wir dann die vorherigen Ergebnisse da einsetzen, bekommen wir halt hier jetzt unser Endresultat. Ja, dann nicht erstaunlich, nachdem wir jetzt konstantes Volumen, konstanten Druck uns angeschaut haben, kommt als nächstes der Fall konstante Temperatur. Und ja, wir tun jetzt auch hier einen reversiblen Prozess betrachten, wo wir also Wärme zuführen zu einem Gas aus N Teilchen, eben mit einem Druck P1, V1 und dann eben einer Temperatur, die konstant ist, T0. Ja, wenn wir natürlich einen reversiblen Prozess haben, bedeutet es auch wieder, dass wir das ideale Gasgesetz verwenden können. Und die mechanische Arbeit, nicht wahr, die ist natürlich gegeben, dann durch das Integral der Druck über den Druck mal dv integriert von V1 bis V2. Und ja, da können wir eben auch wieder das ideale Gasgesetz verwenden und bekommen dann eben da ein Integral jetzt über V. Ja, jetzt dieses Integral können wir lösen, nicht wahr? 1 über v, wenn wir das integrieren, gibt den Logarithmus. Und damit haben wir dann also den Logarithmus des Verhältnisses der beiden Volumina, V1 geteilt durch V2. Und im letzten Schritt können wir dann auch nochmal wieder das ideale Gasgesetz verwenden und das Volumen eliminieren und durch den Druck ersetzen. Ja, wenn wir jetzt eine konstante Temperatur haben, dann wissen wir, für ein ideales Gas hängt ja die innere Energie nur von der Temperatur ab. Und das bedeutet, dass die zugefügte Wärmemenge ganz umgesetzt werden muss in Energie. Also Q ist gleich minus W. Und ja, dann können wir eben einsetzen für W die Formel, die wir oben gerade hergeleitet haben. Ja, jetzt gibt es noch einen weiteren Prozess, der wichtig ist, und das ist der sogenannte adiabatische Prozess. Und per Definition wird bei einem adiabatischen Prozess keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht. Was bedeutet, nicht wahr, dass das CV mal dt, das ist die Änderung der inneren Energie, das muss gleich sein der mechanischen Arbeit, minus P mal dV. Ja, auch wieder können wir hier das ideale Gas Gesetz verwenden. Und ja, dann den Druck eliminieren. Man bekommt statt dem Druck irgendwo ein 1 über t. Und ja, auf diese Art und Weise enthält man dann diese nächste Gleichung, die wir dann integrieren können, sodass wieder alles nur vom Logarithmus entweder des Verhältnisses der Temperaturen oder des Verhältnisses der Volumina abhängt. Und ja, ganz zum Schluss, ja, dann können wir das noch weiter vereinfachen. Wir können also den Logarithmus versuchen loszukriegen und dann erhalten wir dieses Endergebnis, dass das Verhältnis von den zwei Temperaturen T2 zu T1 muss gleich sein dem Verhältnis der Volumina V1 geteilt durch V2 hoch NKB geteilt durch CV. Also CV ist natürlich wieder die spezifische Wärme. Ja, also das sind diese vier Grundprozesse, die man jetzt verwenden kann, um eigentlich alle, zum Beispiel verschiedene Arten von Motoren, zu beschreiben. Und die werden eben wie ich schon gesagt habe, dann auf verschiedene Art und Weise sozusagen zusammengesetzt, um einen thermodynamischen Zyklus zu geben. Und das Beispiel, das ich hier in der Vorlesung diskutieren will, ist jetzt der Otto-Zyklus, also auf dem der Ottomotor beruht, das heißt normaler Benzinverbrennungsmotor. Und ja, auf der Seite 226 habe ich jetzt da eine Grafik, die anzeigt, was einerseits in dem Zylinder passiert und andererseits, was für ein Prozess diese Phase des Vorgangs von eben einem Verbrennungsmotor beschreibt. Ja, wir fangen an ganz oben. Da ist der Zylinder jetzt ziemlich oben. Er hat komprimiert, also dieses Gas, das ein Gemisch von Luft und Benzin ist. Und da findet dann die Zündung statt. Das heißt, das Gemisch tut ganz extrem schnell verbrennen, also eigentlich fast explodieren. Das ist ein ganz schneller Prozess. So schnell kann der Zylinder gar nicht reagieren. Und wir können deshalb annehmen, dass eigentlich der Zylinder erst reagiert, wenn diese Verbrennung stattgefunden hat und wenn dadurch eben ein Gas mit hoher Temperatur entstanden ist, ein sehr heißes Gas. Ja, dieses sehr heiße Gas natürlich will sich ausdehnen und deshalb jetzt wird es dann den Zylinder nach oben schieben. Das ist dann jetzt also bereits sind wir im Prozess Nummer C. Und da können wir wieder annehmen, dass der Zylinder relativ schnell nach oben geschoben wird, sodass in dieser Zeit praktisch kein Wärmeverlust stattfindet. Natürlich im Endeffekt wissen wir, im Verbrennungsmotor muss man kühlen, da finden Wärmeverluste statt. Aber wenn wir jetzt annehmen, idealisiert, dass eben kein Wärmeverlust entsteht, dann können wir das als einen adiabatischen Prozess betrachten. Ja, gut, wenn dann der Zylinder nach oben geschoben worden ist, dann als nächstes öffnen sich jetzt die sogenannten Auslassventile und dieses Verbrennungsgas wird dann also sozusagen wieder rausgeschoben aus dem Zylinder, dadurch, dass der Kolben sich bewegt. Und ja, wenn wir jetzt annehmen, dass diese Austrittsventile, dass die groß genug sind oder dass es davon mehrere gibt, und in der Tat bei modernen Motoren gibt es mehrere, weil eben genau, wenn das der Fall ist, kann man vernachlässigen die mechanische Arbeit, die da geleistet wird. Und man kann also näherungsweise sagen, die mechanische Arbeit ist ungefähr gleich der Wärmemenge, die sind also beide gleich Null. Ja, dann öffnet sich jetzt, also die Ausgangsventile werden sich schließen, die Eingangsventile öffnen sich und dann wird also das neue Benzin-Luft-Gemisch da in den Zylinder rein gespritzt und der Zylinder geht zunächst einmal wieder nach unten, weil jetzt die Einlassventile offen sind und wie gesagt, wenn die groß genug sind, können wir annehmen, dass das praktisch keinerlei mechanische Arbeit erfordert und deshalb haben wir wieder also in diesem Panel E haben wir, dass W ungefähr gleich 0 ist. Ja, und dann wird jetzt eben dieses Gas komprimiert und das findet wieder relativ schnell statt, sodass wir auch annehmen können, dass keine Wärme innerhalb dieser kurzen Zeit sozusagen aus dem Zylinder herauskommt. Und deshalb können wir das dann als einen adiabatischen Prozess betrachten. Ja, und dann sind wir eben wieder zurück ganz bei unserem Ausgangspunkt, wo dann eben das komprimierte Luft-Gas-Gemisch eben gezündet wird und der Zyklus wiederholt sich. Ja, jetzt für jede dieser Phasen, die wir hier diskutiert haben, also für diese Phasen A bis F, nicht wahr, wissen wir jetzt entweder, weil es hier in der Grafik schon angegeben ist oder sonst, weil eben Prozesse benutzt werden, die wir gerade vorher diskutiert haben, also diese vier möglichen Prozesse, Constant Volume, Constant Temperature, Constant Pressure und Adiabatic-Prozesse. Und wenn man jetzt die ganzen Teilbeiträge da zusammensetzt aus diesen verschiedenen Zyklen, dann erhält man diese Formel 141. Ja, das ist dann übrigens auch noch eine Hausaufgabe, das herzuleiten, nicht wahr? Das ist einfach sozusagen ein Bookkeeping, wo man eben die ganzen jedem Teil von dem Zyklus eben das W und das Q nehmen muss und die dann addieren muss. Und auf diese Art und Weise erhält man dann die Effizienz des Motors. Ja, was jetzt interessant ist, diese Effizienz, die hängt jetzt bloß ab von dem Verhältnis der zwei Volumina. Und das wird als das sogenannte Kompressionsverhältnis betrachtet und ist in der Tat eine Kenngröße von jedem Motor. Und wie Sie sehen, also wenn man den Prozess idealisiert, wenn man jetzt nicht die ganzen Details noch berücksichtigt, dann kann man trotzdem vorhersagen, eben rein auf thermodynamischen Argumenten basierend, was die Effizienz von diesem Motor ist. Ist übrigens in der Tat so, dass also während Benzinmotoren entwickelt wurden, eigentlich dieses Verdichtungsverhältnis laufend verbessert wurde, um eben dadurch die Effizienz des Motors zu erhöhen. Ja, wir sehen, es hängt auch noch, die Effizienz hängt noch auch ab von dem CV und das CV hängt natürlich davon ab, jetzt um was für ein Gas es sich handelt, also zum Beispiel was für eine Art, ja, dann auch von Benzin da verwendet wird.